Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Jesus Christus hatte seinen Jüngern den wunderbaren zweiten Tempel gezeigt, der ja von Herodes verschönt worden war. Und die Juden damals hatten sehr großen Respekt für diesen Tempel. Und Christus sagte, schaut euch diesen Tempel an. Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und dann, als er auf dem Ölberg saß, da kamen einige seiner Jünger zu ihm privat und sie fragten ihn drei Fragen. Sie fragten ihn, ja, wann wird das geschehen? Mit anderen Worten, wann wird der Tempel zerstört? Und wann wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein und das Ende der Welt? Drei Fragen. Nun, Christus begann, die erste Frage sofort zu beantworten und zu sagen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Er spricht jetzt seine Jünger ganz bewusst individuell an. Denn die Verführung, die religiöse Verführung, würde bereits schon in den Zeiten der neutestamentlichen Kirche anfangen, wenn die neutestamentliche Kirche beginnen würde. Und die Menschen würden kommen und würden sagen, ja, Jesus Christus war der Christus. Er war der Messias. Und sie würden viele verführen. Wieso? Nun, weil sie einen anderen Christus predigen würden, weil sie einen rebellischen jungen Mann predigen würden, der gekommen war, um die Gebote, die Gesetze seines Vaters abzuschaffen, der gekommen war, um zu lehren, ja, ihr braucht die 10 Gebote nicht mehr zu halten, das ist alles vorbei, ich komme ein neues Gesetz euch zu bringen. Und das Gesetz ist das Gesetz der Liebe und alles, was ihr tun müsst, ist zu lieben. Ihr könnt leben, wie ihr wollt. Regeln gibt es nicht mehr, das wisst ihr ganz dann automatisch. Eine total blasphemische und dämonische Lehre. Wenn Sie etwas mehr erfahren wollen über die Tatsache, dass Sie heute als wahre Christen nach wie vor die 10 Gebote halten müssen, dass diese 10 Gebote nach wie vor für Sie verbindlich sind und auch die Rechtsvorschriften und die Satzungen, die die 10 Gebote näher erklären, dann bestellen Sie sich doch bitte unsere neue Broschüre, unsere kostenlose Broschüre, die 10 Gebote. Es ist eigentlich mehr ein kleines Buch als eine Broschüre mit vielen, vielen Seiten. Aber Sie sollten sie unbedingt lesen, denn sie wird Ihnen klar machen, dass Sie kein wahrer Christ sein können, wenn Sie meinen, Sie bräuchten die 10 Gebote nicht mehr zu halten. Christus kam, um das Gesetz der 10 Gebote herrlich und groß zu machen. Also diese Verführung, diese religiöse Verführung, die würde damals schon beginnen, aber sie würde natürlich fortschreiten und immer schlimmer und schlimmer werden. Und dann würde es zu Kriegen und Kriegsgerüchten kommen und kleinere Kriege würden zu größeren Kriegen werden. Und dann würde es zu Hungersnöten und Seuchen kommen und auch zu Erdbeben. Aber Christus sagte, alles dies ist noch nicht das Ende. Das ist erst der Anfang der Wehen. Diese Wehen, die werden natürlich auch letztendlich in den 4 Reitern der Apokalypse dargestellt, im Buch der Offenbarung. Und dann würde es zu einem weiteren Ereignis kommen. Auch das würde, wenn es beginnen würde, nicht das Ende sein. Aber es würde näher und näher dem Ende entgegensteuern. Und dieses Ereignis, das wird in der Bibel als die große Trübsal beschrieben oder die Zeit der Bedrängnis. Und dieses Ereignis, diese große Trübsal, Christus sagte, wenn da die Tage nicht verkürzt würden, dann würde kein Fleisch am Leben bleiben. Eine Zeit, wie sie es noch nie gegeben hat, wie es sich an Schrecklichkeiten ausmalt und die es nie wieder geben würde. Die es noch nie gegeben hat, sagt er, seitdem es Menschen gibt auf Erden. Das bedeutet, die große Trübsal würde schlimmer sein als die Zeit von Noah. Nun, wir wissen, dass Gott die Welt damals vernichtet hat durch eine Sintflut. Und er hat diejenigen in der Arche errettet, Noah und seine Familienmitglieder und natürlich auch gewisse Tiere. Aber schauen Sie, damals kamen Meerestiere ja nicht um, sondern nur die Landtiere und also auch die Tiere in der Luft. Aber Christus sagte, wenn die Tage nicht verkürzt würden, wenn ich nicht zurückkommen würde, um allen diesem ein Ende zu bereiten, da würde kein Fleisch am Leben bleiben. Sogar alle Meerestiere, Tiere in den Flüssen, in den Seen, alles würde umkommen. Alles. Aber er sagte, um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt werden. Eine schreckliche Zeit steht uns bevor. Wie wir des Öfteren gesagt haben, meinen wir, dass wir im Anfang der Wehen sind. Das nächste Ereignis ist die große Trübsal. Und sie besteht aus 2 Komponenten. Die eine Komponente ist die Christenverfolgung, eine massive Christenverfolgung. Und ich spreche jetzt von einer Verfolgung wahrer Christen. Eine Christenverfolgung, wie es sie in diesem Ausmaße noch nicht gegeben haben wird. Aber einige werden Schutz erlangen vor dieser Verfolgung. Es wird einen Ort der Sicherheit hier auf Erden geben. Aber Christus warnt uns, er sagt, wachet und betet alle Zeit, sodass ihr würdig erachtet werdet, um dem allen zu entfliehen, um diesem großen, schrecklichen Ereignis, was kommen wird, der Stunde der Versuchung, wie die Offenbarung es beschreibt, dass ihr dem entfliehen könnt, dass ihr beschützt werden könnt hier auf Erden, an einem sogenannten Ort der Sicherheit, zu dem uns Gott bringen muss. Aber das ist der eine Aspekt der großen Trübsal. Eine Verfolgung geistlicher Juden, eine Verfolgung geistlicher Israeliten. Denn wenn wir heute Christen sind, dann sind wir in der Tat geistliche Juden. Schauen Sie, das Christentum, das wahre Christentum, ist auf dem Alten Testament aufgebaut. Und Christus war ein Jude. Und Christus sagte, das Heil kommt von den Juden. Er kam nicht, um das Gesetz des Alten Testamentes, die 10 Gebote, abzuschaffen. Er war der Gott des Alten Testamentes, der die 10 Gebote verkündet hat. Aber schauen Sie, wie total verdreht sich das Christentum benimmt, das sogenannte Christentum, wenn es um die Wahrheit der Bibel geht. Also hier geht es um eine Verfolgung geistlicher Juden, geistlicher Israeliten. Aber es gibt auch eine andere Verfolgung, die beschrieben wird. Und das ist eine Verfolgung physischer Juden und physischer Israeliten. Und das ist auch Teil der großen Trübsal. Diese beiden Ereignisse werden zu ungefähr gleichen Zeit stattfinden. Und wir lesen von dieser physischen Verfolgung heute, die klar und deutlich in der Bibel beschrieben wird. Und wer da verfolgt werden wird und durch wen. Und das ist absolut wichtig zu begreifen. In Lukas 21, da lesen wir von dieser physischen Verfolgung zur Zeit der großen Trübsal, zu Beginn der großen Trübsal. Lukas 21 und Vers 20. Da sagt Christus, wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Verwüstung, ein absolut wichtiges Wort hier. Er sagt, alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, der komme nicht hinein, denn das sind die Tage der Vergeltung, das erfüllt würde alles, was geschrieben ist. Schauen Sie, das kommt nach den 4 Reitern der Apokalypse, nach dem Beginn, dem Anfang der Wehen. Klar, eine Prophezeiung für die Endzeit. Es geht nicht um die damalige Situation, als der Tempel zerstört wurde im Jahre 70 nach Christus. Es geht um die Endzeit jetzt. Und er fährt fort zu sagen, Vers 23, wehe den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Das kommt noch. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, diesem Heer, das gekommen ist, Jerusalem zu verwüsten, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Wenn die Zeiten der Heiden erfüllt sind, das ist der Augenblick, wenn Christus zurückkommt und allem diesem Unsinn, diesem Wahnsinn ein Ende machen wird. Nun, im Buch der Offenbarung wird uns klar und deutlich gezeigt, wann die Zeiten der Heiden erfüllt sind, wann dies alles stattfinden wird. Lesen wir Offenbarung Kapitel 11. Offenbarung Kapitel 11 und die Verse 1 und 2. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einen Messstab gleich, und mir wurde gesagt, stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten, verwüsten durch diese Heere 42 Monate lang. 42 Monate oder 3,5 Jahre der gleiche Zeitpunkt. Und er wird von den zwei Zeugen in diesem Zusammenhang gesprochen, die auch für den gleichen Zeitraum, diese 3,5 Jahre, predigen werden, die Menschheit warnen werden. Und sie werden dann getötet werden. Und sie werden dann auferweckt werden zum Zeitpunkt der ersten Auferstehung, wenn Christus zurückkommt, nachdem sie für 3,5 Tage in Jerusalem auf dem Marktplatz tot gelegen haben. Wir haben also jetzt von den Heeren gelesen, die Jerusalem verwüsten werden. Aber die Verwüstung hat auch eine weitere Bedeutung noch. Es geht nicht nur alleine um die Heere. Und diese weitere Bedeutung der Verwüstung finden wir in Matthäus Kapitel 24 beschrieben, eine Parallelstelle. Und hier sagt Christus noch etwas mehr. Matthäus 24, und lesen wir angefangen in Vers 15. Und wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wir hatten eben bereits schon von dem Tempel gelesen, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf, alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, das gleiche, was wir gerade im Buch Lukas gelesen haben, und wer auf dem Dache ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Haus zu holen, und wer auf dem Felde ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen, wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, die gleiche Parallele hier wird angeführt, bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Schauen Sie, das ist die Einleitung zu dem, was jetzt kommt. Denn was lesen wir in Vers 21? Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein oder eine große Trübsal, wie die Lutherbibel 2009 es bringt, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Es handelt sich hier um die große Trübsal, wenn das hier beschrieben wird. Und hier wird jetzt von dem Gräuel der Verwüstung etwas gesagt. Und zwar von dem Daniel geschrieben hat, sagt Christus selbst. Nun schauen wir uns an, was Daniel zu sagen hat über diesen Gräuel der Verwüstung. Um was ging es da? Eine damalige Vorerfüllung geschah zum Zeitpunkt von Antiochos Epiphanes. Aber hier geht es um die Enderfüllung. In Daniel Kapitel 11 lesen wir Vers 31. Daniel 11 und Vers 31. Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Nun, Gräuelbild, eine nicht exakte Übersetzung hier. Es sollte eigentlich heißen, das Gräuel. In der Elberfelder Bibel wird es so wiedergegeben, aber es wird schon etwas hier angedeutet. Er wird das Gräuelbild und das Gräuel der Verwüstung aufstellen. Und dann lesen wir weiter in Vers 32. Und er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Aber es wird eine Gruppe geben, von der es heißt, die vom Volk, die ihren Gott kennen, die werden stark sein und danach handeln. Aber schauen Sie, hier wird von einem Gräuel der Verwüstung gesprochen, das damals aufgestellt wurde im Tempel, zu Ehren eines heidnischen Gottes. Und hier wird noch mehr gesagt in Kapitel 12, Daniel 12 und in Vers 11. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung, oder wie die Elberfelder Bibel sagt, der verwüstende Gräuel aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Und ich will jetzt nicht auf den Zeitpunkt dieser Tage eingehen. Da gibt es verschiedene Interpretationen, was damit gemeint ist, aber es zeigt deutlich, dass es sich um einen Zeitpunkt dreht, der das Ende immer näher und näher beschreibt. Es werden hier also zwei Dinge angedeutet. Zunächst einmal, tägliche Opfer werden gegeben werden in Jerusalem, aber die werden dann abgeschafft werden zu dem Zeitpunkt, wenn das Gräuelbild der Verwüstung, der Gräuel der Verwüstung, oder es ist das Gräuel der Verwüstung, aufgestellt werden wird. Also hier sehen wir jetzt einen weiteren Aspekt. Es geht jetzt nicht nur alleine um die Heere, die Jerusalem verwüsten werden, sondern es wird auch eine andere Verwüstung stattfinden, und zwar, wie wir gleich sehen werden, im Tempel. Was bedeutet, dass ein Tempel noch erbaut werden muss, denn der zweite Tempel, der ist ja vernichtet worden. Es muss noch einen weiteren Tempel geben, vor der Wiederkunft Jesu Christi. In Daniel 8 wird mehr noch hierüber gesagt. Daniel Kapitel 8 und lesen wir angefangen Vers 9. Daniel 8 und Vers 9. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn. Nun, manchmal wird hier von einem kleinen Horn gesprochen, das sich auf eine religiöse Macht bezieht. Hier geht es mehr um ein kleines Horn, das eine militärische Macht darstellt. Ganz besonders hier geht es um Antiochos Epiphanes. Ein kleines Horn, das wurde sehr groß nach Süden, nach Osten und nach dem herrlichen Lande hin. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels und auf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Und es wurde ein frevelhaftes Opfer an die Stelle des täglichen Opfers eingesetzt. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und was es tat, gelang ihm. Das hat damals Antiochos Epiphanes in einem gewissen Maße bereits schon getan. Aber es ist eine Prophezeiung für die Zukunft. Und so wird es eine weitere Macht geben, die das tun wird in Jerusalem. Das tägliche Opfer wird unterbunden werden. Und eine schreckliche Verwüstung im Tempel in geistlicher Hinsicht wird stattfinden. Die Wohnung seines Heiligtums wird angesprochen. Sicherlich dürfte klar sein, dass es hier um den Tempel geht. Und so lesen wir mehr über den zukünftigen Tempel. Einige sind der Auffassung, es gibt keinen zukünftigen Tempel. Wenn hier vom Tempel Gottes die Rede ist, dann bedeutet das lediglich, dass sich irgendwie ein falscher Prophet in die Kirche Gottes setzt. Das ist damit keineswegs gemeint. Wir wissen, dass der Mann der Sünde im Tempel Gottes sein wird und von sich vorgeben wird, Gott zu sein. In dem Buch der Klagelieder, diesem Buch, das dem Buch Jeremia folgt, da lesen wir einiges in Kapitel 2 und angefangen in Vers 20. Klagelieder, Kapitel 2 und Vers 20. Und das Buch der Klagelieder ist ebenfalls eine Prophezeiung für die Zukunft, für die Endzeit. Sie reflektiert, was damals schon geschehen ist zur damaligen Zerstörung von Jerusalem, aber es geht hauptsächlich um die Endzeit. Und so lesen wir in Klagelieder 2 und in Vers 20. Herr, schaue und siehe doch, wen du so verderbt hast. Sollen denn die Frauen ihres Leibes Frucht essen, die Kindlein, die man auf Händen trägt? Sollen denn Propheten und Priester in dem Heiligtum des Herrn erschlagen werden? Es lagen in den Gassen, auf der Erde Knaben und Alte, meine Jungfrauen und Jünglinge sind durchs Schwert gefallen. Du hast getötet am Tage deines Zorns, du hast ohne Erbarmen geschlachtet. Du hast von allen Seiten her meine Feinde gerufen, wie zu einem Feiertage, so dass niemand am Tage des Zornes des Herrn entronnen und übrig geblieben ist, die ich auf den Händen getragen und großgezogen habe, die hat der Feind umgebracht. Schauen Sie, es geht hier um die Zerstörung, die Verwüstung, will ich einmal sagen, des Tempels. Zerstörung nicht in dem Sinne, dass er total zerstört werden würde, wie es im Jahre 70 nach Christus geschehen ist, aber der Tempel würde verwüstet werden durch die Anwesenheit des Menschen der Sünde, aber auch durch die Tatsache, dass dort schlimme Praktiken erfolgen würden im Tempel. Im Tempel. Und das ist auch klar, wenn man sich daran erinnert, dass der Mann der Sünde natürlich im Tempel sein wird. In Klagelieder Kapitel 1 und Vers 10 lesen wir, der Feind hat seine Hand gelegt an alle ihre Kleinode. Ja, sie musste zusehen, dass die Heiden in ihr Heiligtum gingen, während du geboten hast, sie sollten nicht in deine Gemeinde kommen. Die Hoffnung für alle schreibt hier sogar, dass die Heiden in den heiligen Tempel hineingingen oder dort eindrangen. Klar wiederum eine Beziehung auf den zukünftigen Tempel. Aber hier lesen wir auch von dem Zorn Gottes. Nun schauen Sie, warum ist Gott zornig? Warum wird das hier erwähnt? Die große Trübsal, diese große Bedrängnis ist eigentlich der Zorn Satans. Das heißt, Satan hat einen großen Zorn. Weil er weiß, dass seine Frist kurz bemessen ist und dann wird er sich daran begeben, die Kirche auch zu verfolgen, wie es das Buch der Offenbarung beschreibt, aber eben auch diese Ereignisse werden stattfinden. Nun, klar, die große Trübsal kann nicht geschehen, wenn Gott es nicht zulassen würde. Aber es geht hier auch um einen aktiven Teil von Gott selbst, denn die große Trübsal wird ja beginnen, wird aber ja nicht zu Ende gebracht, bis Christus zurückkommt. Sie wird also diese Zeit hindurch weiterlaufen, aber zu der letzten Phase der großen Trübsal wird dann der Tag des Herrn beginnen. Und das ist in der Tat der Zorn Gottes. Wie wir noch sehen werden, gibt es eine gewisse Reihenfolge. Die große Trübsal, dann kommen die himmlischen Zeichen und dann kommt der Tag des Herrn. Alles dies wird parallel weiterlaufen bis hin zur Wiederkunft Christi. Denn Christus sagt ja, er muss die Tage der großen Trübsal beenden. Sonst würde kein Fleisch am Leben bleiben. Warum ist Gott zornig? Warum lässt Gott dies alles zu und warum greift er sogar aktiv ein und schüttet seinen Zorn auf die Menschen aus? Auch auf, in diesem Falle hier die Juden, aber auch andere, wie wir sehen werden. Nun, weil etwas sehr Schlimmes im Tempel geschehen wird. Und Juden und Israeliten werden ihren Teil daran haben. Wie wir auch gelesen hatten, damals dass Antiochos Menschen durch seine Ränke dazu gebracht hat, von Gott abzufallen. Schauen wir uns Hesekiel Kapitel 5 an. Hesekiel Kapitel 5 und lesen wir angefangen Vers 7. Hesekiel 5 und Vers 7. Darum so spricht Gott, der Herr, weil ihr es schlimmer getrieben habt als die Völker. Und er wendet sich hier, wie wir sehen werden, direkt an das damalige Haus Israel. Aber das damalige Haus Israel war damals bereits schon in der Gefangenschaft. Nein, er wendet sich an das heutige Haus Israel. Wir werden noch sehen, wer das ist. Er wendet sich an das heutige Haus Juda, die Juden. Und jetzt sagt er zu denen Folgendes. Weil ihr es schlimmer getrieben habt als die Völker, die um euch her sind, und nach meinen Geboten nicht gelebt und meine Ordnungen nicht gehalten habt und nicht einmal nach den Ordnungen der Völker gelebt habt, die um euch her sind, denn denken wir mal an Israel, da sind es Völker, die um sie her sind, die haben keinerlei Anteil an diesen unglaublichen Entwicklungen im Hinblick auf alternative Lebensgewohnheiten und all den Mist, der in Israel praktiziert wird. Und so lesen wir. Darum, so spricht Gott der Herr in Vers 8, siehe auf, ich will an dich und Gericht über dich ergehen lassen vor den Augen der Völker und will so mit dir umgehen, wie ich es nie getan habe und auch nicht mehr tun werde. Auch wiederum, diese einzigartige Zeit wird hier angesprochen. Um aller deiner Gräuel willen. Darum sollen in deiner Mitte Väter ihre Kinder und Kinder ihre Väter fressen. Und ich will solches Gericht über dich ergehen lassen, dass alle, die von dir übrig geblieben sind, in alle Winde zerstreut werden. Und darum, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil du mein Heiligtum, der Tempel, mit all deinen Götzen und Gräueln unrein gemacht hast, will auch ich dich zerschlagen, und mein Auge soll ohne Mitleid auf dich blicken, und ich will nicht gnädig sein. Und er geht sogar noch weiter, und er sagt dann in Vers 12, und es soll ein Drittel von dir an der Pest sterben, und durch Hunger vernichtet werden, in deiner Mitte. Und das zweite Drittel soll durchs Schwert fallen, rings um dich her. Und das letzte Drittel will ich in alle Winde zerstreuen und will hinter ihnen her das Schwert ziehen. Und dann in Vers 13, und so soll mein Zorn vollendet werden und mein Grimm über sie zum Ziel kommen. Also er wird schon beginnen zuvor, aber dann wird es letztendlich zum Ende kommen. Wie ich fragte, warum ist Gott zornig? Wird noch mehr hierzu gesagt. Es wird hier ganz allgemein davon gesprochen, dass sowohl das Haus Israel als auch das Haus Juda in der Endzeit schlimme Gräuel begehen werden, begangen haben. In Jeremia Kapitel 51, da wird uns Folgendes gesagt. Der Zusammenhang hier ist der Tempel. Jeremia 51, Vers 51. Wir sind zu Schanden geworden, da wir Schmach hören mussten. Scham bedeckt unser Angesicht, da Fremde über die Heiligtümer im Hause des Herrn kamen. Die Heiligtümer im Hause des Herrn. Auch hier wiederum der Angriff, die Verwüstung sozusagen in geistlicher Hinsicht des Tempels. Jesaja 66, Vers 6. Jesaja 66 und Vers 6. Horch, Lärm aus der Stadt, horch, vom Tempel her, horch, der Herr vergilt seinen Feinden. Wiederum, was ist der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist die Wiedergeburt. Wenn wir als unsterbliche Geistwesen wiedergeboren werden zur Zeit der Wiederkunft Christi, Vers 7, ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Ehe sie in Kindsnöte kommt, hat sie einen Knaben geboren. Dann heißt es ein wenig später in Vers 8, kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Es geht hier um die Wiedergeburt. Das ist der Zusammenhang, um die Endzeit. Aber mehr noch wird geschehen in diesem Tempel. In Offenbarung 13 und Vers 13, da bekommen wir eine weitere Andeutung. Und diese Andeutung zeigt uns auch, warum Gott so unglaublich zornig sein wird über das, was in dem Tempel geschieht, der ursprünglich zu seinen Ehren erbaut werden wird. Offenbarung 13 und Vers 13. Und es tut große Zeichen. Hier geht es um eine religiöse Macht, um ein zweites Tier. Es geht hier auch um den sogenannten falschen Propheten, den letztendlichen Führer, diesen religiösen Führer, dieser religiösen Macht. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres, einem militärischen Führer, die Macht gegeben ist, und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier. Das heißt, dass die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war, aber richtig übersetzt, der die Wunde vom Schwert hatte. Es geht hier um einen Menschen, um einen letzten militärischen Führer, der scheinbar zunächst einmal politisch gesehen weg war vom Fenster, aber dann zurückkam. Die Menschen haben sich dann verwundert und haben gesagt, was der? Der ist wieder da? Wir dachten, der wäre weg. Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Wo wird sich dieses Bild befinden? Nun offensichtlich im Tempel, im dritten Tempel. Wie auch damals Antiochos Epiphanes eine Statue im Tempel aufgestellt hat, eine Statue von einem heidnischen Gott. Damals wird nicht gesagt, dass dieses Bild geredet hat, aber hier wird es dies tun. Diese, in Anführungszeichen, übernatürlichen Zeichen und Wunder werden hier geschehen. Natürlich alles satanisch motiviert, von Satan ausgeführt, um die Menschen zu verführen. In Ezekiel 8 lesen wir mehr über dieses redende Bild. Ezekiel Kapitel 8, angefangen Vers 3. Und wir sehen auch, wo dieses Bild sein wird. Ezekiel 8 und Vers 3. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und ergriff mich bei dem Haupt meines Haares. Und erhob mich ein Wind empor zwischen Himmel und Erde, man könnte auch sagen ein Geist, ein Geistwesen, ein Engel, und brachte mich nach Jerusalem. Denn das Wort Wind kann eben auch mit Geist übersetzt sein. Er brachte mich nach Jerusalem in göttlichen Gesichten zu dem Eingang des inneren Tores, oder wie die Zürcher Bibel sagt, zum inneren Vorhof, das gegen Norden liegt, wo ein Bild stand, zum Ärgernis des Herrn. Oder wie die Lutherbibel 2009 sagt, ein Götzenbild der Eifersucht. Und siehe, dort war die Herrlichkeit des Gottes Israels, so wie ich sie in der Ebene gesehen hatte. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, hebe deine Augen auf nach Norden. Und als ich meine Augen aufhob nach Norden, siehe, da stand ein Bild, das für den Herrn ein Ärgernis war, nördlich vom Tor des Altars, da, wo man hineingeht. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, siehst du auch, was diese tun? große Gräuel sind es, Gräuel der Verwüstung. Das Bild, das redet, im Tempel, am Tempel. Die das Haus Israel hier tut, das Haus Israel, ich will es gleich jetzt schon sagen, bezieht sich auf die Nachfahren des damaligen Hauses Israel, die wir heute in Amerika finden, in Großbritannien finden, in Kanada finden, Australien, Neuseeland, andere englischsprachige Völker noch vielleicht in Südafrika oder auch Zimbabwe, was früher ja Rhodesien hieß, und so weiter und so fort. Es wird hier eine allumfassende Äußerung getroffen für das moderne Haus Israel. Und es heißt hier, das sind große Gräuel, die sie tun, um mich von meinem Heiligtum zu vertreiben. Gott hat da keinen Anteil mehr dran, was da in seinem Tempel, der ursprünglich zu seiner Ehre hergestellt wurde, dieser dritte Tempel, was da geschieht. Oder die Zürcher Bibel sagt, um mich davon fernzuhalten. Aber du wirst noch größere Gräuel sehen. Vers 7. Und er führte mich zur Tür des Vorhofs. Und da sah ich und siehe, da war ein Loch in der Wand. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, brich ein Loch durch die Wand. Und als ich ein Loch durch die Wand gebrochen hatte, siehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir, geh hinein und schaue dir die schlimmen Gräuel an, die sie hier treiben. Und als ich hineinkam und siehe und schaute, da waren lauter Bilder von Gewürm und Getier, Scheusal und alle Götzen des Hauses Israel ringsherum an den Wänden eingemeißelt. Und davor standen 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel oder der Vorsteher des Hauses Israel. Und Jasjanja, der Sohn Schafrans, stand mitten unter ihnen. Und schauen Sie, was hier getrieben wird. Und jeder hatte sein Räuchergefäß in der Hand. Und der Duft einer Wolke von Weihrauch stieg auf. Nun, welche religiöse Organisation benutzt sehr häufig Weihrauch und Räuchergefäße und so weiter und so fort? Und natürlich beten sie einen Jesus an, der nicht der wahre Jesus ist, haben da auch Statuen von Jesus, haben sogar Statuen von Gott, dem Vater. Obwohl wir im Buch der 10 Gebote lesen, und in dieser Broschüre wird es deutlich gemacht, dass dies ein Gräuel ist in Gottes Augen. Statuen, Bilder von ihm und Jesus Christus herzustellen. Und dann natürlich auch noch zu verfälschen, denn so wie Jesus Christus sogar als Mensch hergestellt wird, so sah er keineswegs aus. Und so sieht er heute schon mal gar nicht aus. Wir lesen weiter, Vers 12. Und er sprach zu mir, Menschenkind, siehst du, was die Ältesten des Hauses Israel tun in der Finsternis, an jeder in der Kammer seines Götzenbildes? Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. Und er sprach zu mir, du sollst noch größere Gräuel sehen, die sie tun. Und er führte mich zum Eingang des Tores am Hause des Herrn, des Tempels, das gegen Norden liegt. Und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Das sind Frauen, die an einen heidnischen Gott glaubten, der angeblich an einem Freitag gekreuzigt wurde, der angeblich an einem Sonntag auferstand, und zwar zur Zeit von Ostern, Ostera, einer heidnischen Gottheit. Aber das ist eine Prophezeiung für die Zukunft, für uns heute. Mit anderen Worten, Frauen, man könnte sagen Nonnen, die halten das Osterfest und die beweinten diesen Tammuz, aber meinen, sie beweinten Jesus Christus, der keineswegs an einem Freitag gekreuzigt wurde, der keineswegs an einem Sonntag auferstand. Er sagte, er würde 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war. Nun, sie können keine 3 Tage und 3 Nächte von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen konstruieren. Nein, er wurde an einem Mittwoch gekreuzigt und wurde zu Ende des Mittwochs, als der erste große Tag der ungesäuerten Brote begann, ins Grab gelegt, zu Sonnenuntergang, und hat dann 3 Tage und 3 Nächte tot im Grabe geruht, bis er dann zu Ende des wöchentlichen Sabbats zu Sonnenuntergang auferweckt wurde, sodass er genau, wie er das auch den Pharisäern gesagt hatte, das Zeichen erfüllte, dass er der Messias war, 3 Tage und 3 Nächte im Grab. Aber hier wiederum eine Verfälschung. Hier wird ein anderer Christus angebetet, der keineswegs der war, der in der Bibel beschrieben wird. Aber es geht noch weiter. Vers 15. Und er sprach zu mir, Menschensohn, siehst du das? Aber du sollst noch größere Gräuel sehen als diese. Vers 16. Und er führte mich in den inneren Vorhof am Hause des Herrn, und siehe, vor dem Eingang zum Tempel des Herrn
Zwischen der Vorhalle und dem Altar standen etwa 25 Männer, die ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihr Gesicht gegen Osten gewendet hatten und beteten gegen Osten die Sonne an. Das sind diese sogenannten Sonntagmorgen-Oster-religiöse Konzeptionen. Hat nichts damit zu tun, was Gott will. Und er sprach zu mir: Menschenkind, siehst du das? Ist es dem Hause Juda nicht genug? Jetzt werden auch die Juden angesprochen. Die werden irgendwie scheinbar auch da Anteil haben an diesen gräulichen Dingen, die geschehen werden. Ist es denen nicht genug, diese Gräuel hier zu treiben, dass sie auch sonst das ganze Land mit Gewalttat erfüllen und mich immer wieder reizen oder zum Zorne gereizt haben, wie die Zürcher Bibel es sagt? Und siehe, sie halten sich die Weinrebe an die Nase, auch hier wiederum ein heidnischer Brauch. Und darum will auch ich mit Grimm an ihnen handeln. Und mein Auge soll ohne Mitleid auf sie blicken, und ich will nicht gnädig sein. Und wenn sie auch mit lauter Stimme mir in die Ohren schreien, will ich sie doch nicht hören. Das ist eine Prophezeiung für die Zukunft. Für die unmittelbare Zukunft. Deswegen ist Gott so zornig. Deswegen wird sein Zorn auch weiterhin ausgeschüttet werden, inklusive über die Überlebenden, die bereits in der großen Trübsal natürlich verfolgt wurden, aber überlebt haben. Die Überlebenden des Hauses Israel und des Hauses Juda. Und wie wir noch sehen werden, nicht alle im Hause Juda werden umkommen. Auch nicht alle im Hause Israel werden umkommen. Einige werden in die Versklavung geführt werden, in die Kriegsgefangenschaft. Aber zunächst einmal, wer wird Jerusalem einnehmen? Sagt uns die Bibel etwas hierüber. Schauen wir uns einmal das Buch Habakuk an. Habakuk Kapitel 1 und die Verse 5 bis 6. Schaut hin unter die Völker, seht und verwundert euch. Das heißt denn, ich will etwas tun, besser, ich will ein Werk tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Und wir sagen davon heute. Und wir haben schon länger davon gesprochen, wir werden es auch weiterhin tun. Aber die meisten Menschen glauben das nicht. Sie glauben nicht, dass es einen Angriff dieser Menschen, die wir hier jetzt ansprechen werden, auf Jerusalem geben wird oder auf das moderne Haus Israel. Sie glauben das einfach nicht. Sie sehen da andere Konstellationen, aber nicht das, was die Bibel sagt. Schauen wir uns an, was gesagt wird. Denn siehe, Vers 6, ich will die Chaldäer erwecken. Ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, soweit die Erde ist, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Chaldäer. Nun, es ist eine Prophezeiung. Wir wissen, wer die damaligen Chaldäer waren. Das war die Oberschicht, sagen wir mal, des Babylonischen Reiches, der Babylonier. Aber später wurden dann die Chaldäer mit den Babyloniern gleichgesetzt, identifiziert. Und heute gibt es das babylonische System, von dem ja auch die Rede ist im Buch der Offenbarung. Aber es gibt einen Anführer dieses babylonischen Systems. Und er wird auf verschiedene Weise in der Bibel identifiziert. Zum Beispiel in Daniel Kapitel 11. Daniel Kapitel 11, die Verse 41 bis 43. Es geht hier um den König des Nordens, wie uns Vers 42 sagt. Und in Vers 43 heißt es, und er, also der König des Nordens, wird in das herrliche Land einfallen, in den Staat Israel, Jerusalem. Er wird dort einfallen. Denken wir an die Heere, die Jerusalem verwüsten würden. Und viele werden umkommen. Und das heißt, es werden einige seiner Hand entrinnen. Edom, Moab, Hauptleute der Ammoniter. Und Sie können im Psalm 83 eine gewisse Parallelstelle sehen und auch erkennen, warum die vielleicht entrinnen werden, weil die werden da nämlich auch erwähnt. Und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern in Ägypten, wird ihm nicht entrinnen, sondern er wird Herr werden über die goldenen und silbernen Schätze, über alle Kostbarkeiten Ägyptens, und Libyer und Kuschiter werden ihm folgen müssen. Der König des Nordens wird in das herrliche Land einfallen, es übernehmen. Schauen wir uns einmal Jesaja Kapitel 10 an. Hier wird nämlich der König des Nordens näher beschrieben. Wer ist das jetzt? Jesaja Kapitel 10, die Verse 5 bis 12. Nun, wir haben bereits vorhin schon gelesen, dass es eine Zusammenarbeit geben wird zwischen dem Tier und dem falschen Propheten. Ich kann also gleich jetzt die Frage stellen, wer ist der König des Nordens, wer ist das Tier, wird er näher beschrieben. In der Tat, Jesaja Kapitel 10 und Vers 5. Wehe Assur. Nun muss man natürlich wissen, wer heute Assur ist, wer heute Assyrien ist. Es geht ja um eine zukünftige Prophezeiung. Und die meisten der alten Assyrer haben sich niedergelassen in Ländern wie Deutschland und Österreich. Und das Tier, dieser letzte militärische Führer, wird aus diesen Ländern kommen, aller Wahrscheinlichkeit nach aus Deutschland, wie auch in der Vergangenheit Führer des sogenannten Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, existiert haben. Und so lesen wir in Vers 5, Wehe Assur, der Rute meines Zornes und dem Stecken meines Grimmes. Es geht hier um den Beginn der großen Trübsal, aber auch hier hat Gott bereits schon Zorn über die Gräuel, die im Hause Israel und im Hause Juda geschehen. Ich sende ihn wieder ein gottloses Volk, sagt er sogar hier. Ein gottloses Volk und gebe ihm Befehl, wieder das Volk, dem ich zürne, dass er es beraube und ausplündere und es zertrete wie Dreck auf der Gasse. Aber er meint es nicht so und sein Herz denkt nicht so. Er denkt nicht, dass er jetzt ein Instrument von Gott, dem Vater ist oder Jesus Christus. Nein, er hat etwas ganz anderes im Sinn. Das ist so seine Natur, die hier beschrieben wird. Sondern sein Sinn steht danach zu vertilgen. Das ist jemand, der streiten will, der kämpfen will, der vernichten will, der verwüsten will. Sein Sinn steht danach zu vertilgen und auszurotten, nicht wenige Völker. Denn er spricht, sind meine Fürsten nicht allesamt Könige. Also er ist ein Herr über andere Fürsten. Ist Kalme nicht wie Karkemisch, ist Hamat nicht wie Arpad, ist nicht Samaria wie Damaskus. Wie meine Hand gefunden hat die Königreiche der Götzen, obwohl ihre Götterbilder mehr waren als die zu Jerusalem und Samaria. Samaria war die Hauptstadt des Hauses Israel und Jerusalem natürlich die Hauptstadt des Hauses Juda. Sollte ich nicht Jerusalem tun und seinen Götzen, wie ich Samaria und seinen Götzenbildern getan habe, wenn aber der Herr all sein Werk ausgerichtet hat auf dem Berge Zion und zu Jerusalem, also hier geht es um die Belagerung von Jerusalem und Gott wird eingreifen dann, um dem ein Ende zu bereiten, dann wird er sprechen. Ich will heimsuchen die Frucht des Hochmuts. Jetzt geht es nicht alleine um Assyrien, das Volk, sondern ich will heimsuchen die Frucht des Hochmuts des Königs von Assyrien. Dieser König von Assyrien, der wird auch in anderen Stellen als der König Jareb beschrieben. Der Streiter. Es gab niemals in der Vergangenheit, jedenfalls haben wir keinerlei Aufzeichnungen darüber, dass es einen König Jareb gab in der Vergangenheit in Assyrien, aber es wird einen zukünftigen geben. Und er wird ein Streiter sein, ein kampfgieriger und kampflüsterner Politiker, der an die militärische Macht gelangt ist. Ich will an den Hochmut des Königs von Assyrien gehen und den Stolz seiner hoffärtigen Augen, weil er spricht, ich hab's durch meine Händekraft ausgerichtet, durch meine Weisheit, denn ich bin klug. Ich habe die Grenzen der Länder aufgehoben und ihre Schätze geraubt und wie ein Mächtiger die Bewohner zu Boden gestoßen. Meine Hand hat gefunden den Reichtum der Völker wie ein Vogelnest und ich habe alle Länder zusammengerafft, wie man Eier zusammenrafft und sammelt, die verlassen sind. Kein Flügel regte sich und kein Schnabel sperrte sich auf und zirpte. Es wird der König von Assyrien sein. Es wird das Tier sein. Es wird der König des Nordens sein. Der König Jareb, der in Jerusalem einfallen wird mit seinen Heeren, um Verwüstung hervorzubringen, bis die Zeit der Heiden vollendet ist. Aber es wird keine vollständige Zerstörung von Jerusalem geben, wie wir noch sehen werden. Keine vollständige. Nun, wann beginnt dies zu geschehen? Zur Zeit der großen Trübsal, wenn die große Trübsal beginnt. Und was bedeutet das genau? Schauen wir uns einmal Hesekiel Kapitel 7 an. Hesekiel Kapitel 7. Und Vers 2. Du Du Menschenkind, so spricht Gott, der Herr, zum Lande Israels. Das Ende kommt, das Ende über alle vier Enden des Landes. Nun kommt das Ende über dich. Schauen wir, denken wir uns an die Frage zurück, die die Jünger Christus gestellt haben. Was wird das Ende der Welt sein? Hier wird hier deutlich eine klare Andeutung gegeben. Das Ende kommt. Das Ende über alle vier Enden des Landes. Vers 3. Nun kommt das Ende über dich, denn ich will meinen Zorn gegen dich senden und dich richten, wie du verdient hast, und alle deine Gräuel über dich bringen. Wir lesen weiter in Vers 6. Das Ende kommt. Es kommt das Ende. Es ist erwacht über dich. Siehe, es kommt. Es geht schon an und bricht herein über dich, die Bewohner des Landes. Die Zeit kommt. Der Tag ist nahe. Der Tag des Herrn, auf den wir noch zu sprechen kommen werden. Der Tag des Zornes Gottes ist nahe. Jammer und kein Singen mehr auf den Bergen. Nun will ich bald meinen Grimm über dich schütten und meinen Zorn an dir vollenden und will dich richten, wie du verdient hast, und alle deine Gräuel über dich bringen. Das hatten wir eben schon gelesen. Hier aber der Zusammenhang. Es geht um den Zeitpunkt, wenn das Ende kommt. Vers 10. Siehe der Tag, siehe er kommt. Er bricht an, Unrecht blüht und Vermessenheit grünt. Gewalttat hat sich erhoben und wird zum Zepter des Frevels. Nichts ist mehr von ihnen da und nichts von ihrem Reichtum, nichts von ihrer Pracht und nichts von ihrer Herrlichkeit. Es kommt die Zeit, es naht der Tag. Der Käufer freue sich nicht und der Verkäufer traue nicht, denn es kommt der Zorn über all ihren Reichtum. Der wird einem nicht helfen, wenn diese Zeit gekommen ist. Vers 14. Lasst sie die Posaune nur blasen. Mit anderen Worten, hier gibt es nach wie vor Kriegsvorbereitungen. Man will sich jetzt verteidigen gegen den Feind, der kommen wird. Lasst sie ruhig die Posaune blasen, die Posaune, die zum Krieg aufruft. Und alles zurüsten. Es wird doch niemand in den Krieg ziehen. Es wird gar nicht zu einer Verteidigung kommen. Gott wird es nicht zulassen. Es heißt, denn mein Zorn ist entbrannt über all ihren Reichtum. Diesem Reichtum, der zum Götzen geworden ist für diese Menschen. Man kann auch so viel von Aufrüstung sprechen. In Amerika, in England, in Israel. Das alles wird einem nichts nützen, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, von dem Gott hier spricht. Aber es geht nicht nur um einen Krieg gegen Jerusalem. Schauen Sie, es geht nicht nur um einen Krieg gegen das Haus Juda, die heutigen Juden, den Staat Israel. Weitaus mehr wird hier angesprochen. Es geht um das Haus Israel selbst. Wie ich sagte, die modernen Amerikaner, die Menschen im Vereinigten Königreich und so weiter und so fort. Kanada, Australien, Neuseeland. Es geht um das Haus Israel. Das wird ebenfalls zu Beginn der großen Trübsal zusammen mit dem Haus Juda angegriffen werden von dieser chaldäischen Macht, dem modernen Babylon. In Ezekiel Kapitel 3 lesen wir einmal Vers 1. Er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast, iss diese Schriftrolle und gehe hin und rede zum Hause Israel. Nun, das war damals eine Bemerkung an den damaligen Ezekiel, aber der konnte nicht zum Haus Israel gehen. Der war ein Gefangener im Hause Juda. Das Haus Israel war schon lange Zeit zuvor in die Gefangenschaft geführt worden. Hier geht es um eine Prophezeiung für die Zukunft, für uns heute. Wir werden heute aufgefordert, das Haus Israel zu warnen, das Haus Juda zu warnen, die gesamte Menschheit zu warnen. Auch Deutschland zu warnen, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber es geht hier um das Haus Israel. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 4. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, geh hin zum Haus Israel. Nun, der damalige Ezekiel konnte das nicht tun. Wir können es heute tun. Auch durch die verschiedenen Möglichkeiten, Internet, andere elektronische Erfindungen. Geh du hin zum Hause Israel und verkündige ihnen meine Worte. Denn ich sende dich ja nicht zu einem Volk, das unbekannte Worte und eine fremde Sprache hat. Die meisten können durchaus Englisch. Sondern zum Hause Israel. Nicht zu vielen Völkern, die unbekannte Worte und eine fremde Sprache haben, deren Worte du nicht verstehen könntest. Und wenn ich dich zu solchen sendete, die würden dich gerne hören. Wir werden sehen. Aber das Haus Israel will ich nicht hören. Die Warnungen, die in das Haus Israel heute ergehen, an Amerika, an Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland, die werden ignoriert. Das will man gar nicht hören. Das ist ja dumm, das ist ja Blödsinn. So kann es ja auch gar nicht kommen, sagt uns die politische Propaganda der Massenmedien in diesen Ländern. Die wollen dich nicht hören, denn sie wollen mich nicht hören, sagt Gott. Denn das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Lesen wir Vers 16. Und als die 7 Tage um waren, heißt es hier, da geschah das Herrn Wort zu mir, Vers 17, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Munde das Wort hören und sollst sie vor mir warnen. Und das tun wir heute. Das haben wir schon seit vielen Jahren getan. Wir werden das weiter tun, bis wir möglicherweise daran gehindert werden, es zu tun. Und so lesen wir in Hesekiel Kapitel 5 und Vers 4. Was geschehen wird. Hesekiel Kapitel 5 und Vers 4. Und nimm noch einmal etwas davon und wirf es ins Feuer und verbrenne es. Davon soll ein Feuer ausbrechen über das ganze Haus Israel. Mit was für einem Feuer? Was ist damit gemeint? Kein Feuer, an dem man sich die Hände wärmt. Es geht um einen Atomkrieg, um einen Vernichtungskrieg, der von den modernen Chaldäern, den modernen Babyloniern, dem König von Assyrien, dem König Jarob, dem Tyr, dem König des Nordens und denen, die unter ihm sind, veranstaltet wird. Und zwar zu Beginn der großen Trübsal. Lesen wir Hesekiel Kapitel 6 und Vers 6. Hesekiel 6 und Vers 6. Überall, wo ihr wohnt, denken wir daran, es geht um das Haus Israel. Überall, wo ihr wohnt, da sollen die Städte verwüstet. Nicht nur Jerusalem, das verwüstet werden soll, sondern die Städte des Hauses Israel. Die sollen verwüstet und die Opferhöhen zur Einöde werden. Denn man wird eure Altäre wüst und zur Einöde machen und eure Götzen zerbrechen und zunichte machen und eure Räucheraltäre zerschlagen. Und eure Machwerke vertilgen. Und die Erschlagenen sollen mitten unter euch daliegen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich will einige von euch übrig lassen, die dem Schwert entgehen, unter den Völkern, wenn ihr in die Länder zerstreut seid. Es geht um das Haus Israel. Es geht um Kriegsgefangene des modernen Hauses Israel, mit anderen Worten Amerikaner, Engländer, Kanadier, Australier und so weiter und so fort. Diese eure Entronnenen werden dann an mich denken unter den Völkern, wohin sie gefangen, weggeführt sind, wenn ich ihr abgöttisches Herz, das von mir gewichen ist, und ihre abgöttischen Augen, die nach ihren Götzen sahen, zerschlagen habe. Und es wird sie ekeln vor all dem Bösen, das sie mit all ihren Gräueln begangen haben, und sie werden erfahren, dass ich der Herr bin. Nicht umsonst habe ich geredet, ihnen solches Unglück anzutun. Vers 11. Und so spricht Gott der Herr, schlag deine Hände zusammen und stampfe mit deinem Fuß auf und sprich, wehe über alle schlimmen Gräuel des Hauses Israel, deren wegen sie durch Schwert, Hunger und Pest fallen müssen. Vers 12. Und wer ferne ist, der wird an der Pest sterben. Wer nahe ist, der wird durch das Schwert fallen. Wer übrig bleibt und davor bewahrt wird, der wird vor Hunger sterben. Und so will ich meinen Grimm unter ihnen vollenden. Vers 12 sagt uns deutlich, dass damit der Grimm, der Zorn Gottes, vollendet wird. Was bedeutet, dann wird Jesus Christus zurückkommen. Es geht also hier um einen Angriff auf das Haus Israel und das Haus Juda. Und beide diese Angriffe werden scheinbar im gleichen Zeitpunkt oder im ungefähren gleichen Zeitpunkt stattfinden. Wenn man so will, wird es zu einem Krieg kommen, der sich sowohl gegen das Haus Israel als auch das Haus Juda im gleichen Zeitpunkt richten wird. Und zwar ausgeführt von den modernen Babyloniern oder Chaldäern unter der Führung des Tieres. In Hosea Kapitel 5, Hosea Kapitel 5, da lesen wir Vers 5. Wieder Israel zeigt seine Hoffart, Israel und Ephraim straucheln durch ihre Schuld und auch Juda ist mit ihnen gestrauchelt. Nun, wo es heißt straucheln, da schreibt die Lutherbibel 2009, fallen. Die fallen zusammen. Wer ist hier angesprochen? Zunächst einmal Juda, klar die Juden, der Staat Israel, aber dann wird Ephraim angesprochen und Israel. Nun, Ephraim normalerweise bezieht sich auf Großbritannien, das Vereinigte Königreich. Josef hatte zwei Söhne, Ephraim und Manasse. Ephraim bezieht sich mehr auf das britische Reich und Manasse auf das amerikanische Reich sozusagen. Aber da hier von Ephraim bereits gesprochen wird und dann von Israel, bezieht sich dann Israel hauptsächlich hier auf Manasse, auf das moderne Haus Israel, mit anderen Worten auf Amerikaner und auch andere noch, die in solchen Ländern leben. Die fallen alle zusammen. Wir lesen mehr in Vers 7. Dem Herrn sind sie untreu geworden und zeugen fremde Kinder. Das heißt, jetzt wird sie einen Verderber fressen samt ihrem Erbteil. Aber eine weitaus bessere Übersetzung findet sich in der Lutherbibel, zum Beispiel 2009 oder auch 1891 oder auch 1984. Darum wird sie auch der Neumond fressen. Also nicht ein Verderber, sondern der Neumond. Die Elberfelder Bibel schreibt, nun wird sie ein Neumond, in Klammern, oder ein einziger Monat verzehren mit ihren Grundstücken oder wörtlich mit ihren Anteilen an Land. Neumond bezieht sich auf einen Monat. In dem Zusammenhang lesen wir Zacharja Kapitel 11, Zacharja Kapitel 11 und Vers 8. Zacharja Kapitel 11 und Vers 8. Eine offensichtliche Parallelstelle hier. Und hier sagt Gott, und ich vertilgte die drei Hirten in einem einzigen Monat. Die drei Hirten. Nun, mit diesen drei Hirten, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dich zu verstehen, könnten sehr wohl die Führer angesprochen sein von den Ländern, die hier in Hosea 5 angesprochen wurden. Diese Länder, die der Neumond fressen wird. Und dann wären die Führer dieser Länder, die Führer von Ephraim, von Manasse und von Juda. Mit anderen Worten, von Amerika, von dem Vereinigten Königreich und von dem Staat Israel. Was hier gesagt wird, ist, es wird alles so zum gleichen Zeitpunkt geschehen, zu Beginn der großen Trübsal. Und sie wird geschehen durch eine Tiermacht. Mit anderen Worten, durch das Tier, aber nicht alleine durch diesen Führer, sondern in Verbindung mit anderen Mächten, anderen Staaten, anderen Ländern, die alle zusammen gegen das Haus Israel und gegen das Haus Juda vorgehen werden. Das moderne Babylon, die modernen Chaldäer und denen, die sie unterstützen. Aber das werden wir in der nächsten Predigt näher besprechen. Für heute möchte ich Ihnen einen Vorschlag machen. Wir haben heute vieles gesagt in dieser Predigt. Bereits schon vieles und vieles mehr wird noch gesagt werden. Wir werden auch dann auf die Fragen eingehen, ja, wann genau wird jetzt das Ende kommen und was wird das Zeichen der Wiederkunft Jesu Christi sein? Das war ja auch eine Frage. Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Wir haben viel in unseren Broschüren hierüber gesagt. Viele Broschüren veröffentlicht. Ich möchte kurz diese erwähnen. Und wenn Sie die eine oder andere noch nicht haben, dann bestellen Sie sich ein Exemplar. Wenn Sie total neu sind und jetzt diese Sendung zum ersten Mal gehört haben, noch gar keine Broschüren haben, würde ich vorschlagen, bestellen Sie sich zunächst einmal drei. Und dann, wenn Sie die studiert und gelesen haben, anhand der Bibel auch, da studieren Sie sich Weitere Broschüren bestellen sich die und studieren die dann. Eine Broschüre, die Mysterien im Buch der Offenbarung. Eine weitere Broschüre, Deutschland in der Prophezeiung. Eine weitere Broschüre, Europa in der Prophezeiung. Sodann Niedergang und Aufstieg von Großbritannien und Amerika. Sodann das Buch Sacharja. Sodann die biblische Prophezeiung. Sodann die 10 europäischen Wiederauferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches. Eine weitere Broschüre in Vorbereitung über den Aufstieg und Fall von Deutschland und Europa. Die wird auch demnächst gedruckt werden und wenn sie fertig ist, werden wir die auch hier natürlich Ihnen anbieten. Und weitere Broschüren werden wir veröffentlichen, um diese Warnungen an die Welt deutlich zu machen, zu zeigen, was die Bibel sagt über das, was kommen wird. Eine schreckliche Zeit, wenn Sie da irgendwie die Achseln zucken und sich da abwenden davon und meinen, das sei alles lächerlich und es hätte keine Bedeutung für Sie, dann werden Sie ein schlimmes Erwachen haben. Vielleicht, wenn es dann zu spät sein wird für Sie. Die Warnung ergeht an Sie heute. Und ich meine an Sie heute. Achten Sie auf die Worte des Herrn. Achten Sie auf Gottes Wort. Und meinen Sie nicht, Sie seien klüger und schlauer als Gott und bräuchten die Bibel nicht zu verstehen, bräuchten die 10 Gebote nicht mehr zu halten, könnten tun und lassen, was Sie wollen. Wissen Sie, Gott sagt, Sie sind ein Narr, wenn Sie so denken. Und das Wort Narr ist noch sehr diplomatisch ausgesprochen. Achten Sie auf das, was wir Ihnen sagen. Wir machen diese Sendungen nicht aus Spaß und Dollerei, wie es so schön heißt. Wir machen sie, weil wir besorgt sind um Sie, dass Sie aufwachen aus Ihrer Lethargie und dass Sie zu einem Menschen werden, der in Gottes Augen wohl gefallen hat. Denn dann werden Sie, dann können Sie beschützt werden von diesen Zeiten, die kommen werden. Sonst nicht. Nehmen Sie diese Lektion mit nach Hause und dann schauen Sie uns wieder zu, wenn wir in unserer Serie über das, was wir hier angesprochen haben, fortfahren. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.